Hast du besondere Stressfaktoren, die Selbstständige besonders belasten und sich auf Beziehungen dann auswirken können?
Also tatsächlich so dieser Druck, wird das laufen? Ich habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht, ich habe einen Kredit aufgenommen, habe eine Praxis gekauft. Gucken wir uns den Fall an. Verdiene ich genug? Kommt da genug rein? Habe ich genug Patientinnen und Patienten? Dieses Grummeln im Bauch, dieses Zugeschnürte im Hals, das sind natürlich ganz, ganz viele Sorgen, die mit nach Hause genommen werden, was dann natürlich auch zu großen Stressoren führt, die dann mit Sicherheit in die Beziehung getragen werden.
In allen Fällen ist es so, dass die Selbstständigkeit nicht nur beruflich, sondern auch emotional besondere Voraussetzungen schafft. Willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirrlisten. Mein Name ist Florian.
Und mein Name ist Clara.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung. Wir wollen uns heute mit dem Thema Selbstständigkeit und die Auswirkungen auf die Liebespaarbeziehung beschäftigen. Laut einer Studie von 2024 waren in Deutschland 3,7 Millionen Menschen selbstständig. Das sind etwa 8% der Erwerbstätigen. Und auch wir haben bei der Paartherapie oder auch in Einzelcoachings sehr oft mit selbstständigen Unternehmern zu tun, wo mindestens einer von beiden in der Partnerschaft selbstständig ist. Ganz häufig arbeitet der zweite mit in dem Unternehmen, also ist dann angestellt. Ganz häufig auch zu finden bei Familienunternehmen, wo es vorher eine Übergabe dann vom Senior zum Junior gab. Oder aber auch, dass beide wirklich selbstständig sind und das Unternehmen gemeinsam gegründet haben. Oder jeder hat seine eigene Selbstständigkeit. Auch das haben wir häufig dabei, dass der eine das eine Unternehmen führt und der andere hat sich auch parallel selbstständig gemacht. In allen Fällen ist es so, dass die Selbstständigkeit nicht nur beruflich, sondern auch emotional besondere Voraussetzungen schafft. Das gerade gestern in einem Coaching mit einem selbstständigen Paar gehabt, das sagte, eure Anforderung an euer Fundament ist tatsächlich noch mal größer, als wenn ihr nicht selbstständig gemeinsam wärt, weil euch noch eine Ebene mehr verbindet. Wenn man angestellt ist, können beide vielleicht nach Hause kommen, können auch durchaus mal lästern und sagen, oh, mein Kollege, mein Mitarbeiter, mein Vorgesetzter, und können sich darüber im Wir-Gefühl verbinden, was gerade doof ist. Wenn das längere Zeit andauert, können sie sich hoffentlich auch verbinden und sagen, lass uns mal was daran verändern. Aber so kann man mal kurz Druck ablassen und kann dann sagen, okay, jetzt kommen wir aber zu Hause an und schauen, wer wir sind. Das geht natürlich, wenn beide selbstständig sind, so nicht. In dieser Folge wollen wir daher den Fokus auf das Thema Selbstständigkeit und die Auswirkungen auf die Liebespaarbeziehung richten und was man auch für sich einzeln tun kann, um das miteinander besser in Einklang zu bringen. Darüber wollen wir mit unserer Coachin Clara sprechen und zeigen euch dann, wie ihr typische Themen, wie zum Beispiel Leistungsdruck, Grenzen, an die ihr stoßt, Glaubenssätze und Co. angehen könnt und damit nicht nur Anteile der Selbstständigkeit, sondern eben auch eure Beziehung stabilisiert. Starten wir erstmal mit dir, Clara. Stell dich gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, vielen Dank, Florian. Ich bin Clara. Ich bin Mitte 30. Ich wohne im schönen Hamburg und ich bin selbstständig seit 2 Jahren und begleite Heilberufler in ihrer Tätigkeit. Das bedeutet, ich coache und berate sie hingehend in ihren Arbeitsumfeldern, in ihrem Privatleben auch ein Stück weit und habe mich da, wie gesagt, Anfang 2024 selbstständig gemacht und komme ursprünglich aus dem Heilberufesektor selber. Das heißt, ich habe viele Einblicke über einige Jahre fassen können. Das heißt, über 10 Jahre habe ich in einem Konzern gearbeitet und war dort quasi so eine Art Inhouse-Coach. Da bin ich so reingewachsen in diese Position. Die wurde so ein bisschen um mich herum geschneidert und dann wollte ich einfach mehr Inputs wissen und haben und habe mich dann entschieden, in das Hanseatische Institut zu gehen in Hamburg und dort meine Coaching-Ausbildung zu machen. Ich wollte einfach mehr Handwerkszeug und mehr Wissen haben, um das weiterzugeben. Also ganz im positiven Sinne. Das heißt, ich bin nicht mit unbedingt meinem Rucksack an Problemen hineingestartet, sondern einfach mit so einem leeren Rucksack, so würde ich es fast sagen, um zu sagen, hey, ich muss ihn füllen, ich will mehr wissen, ich will mehr Herangehensweisen haben für meinen Alltag. So, und dann habe ich das Ganze in der Eltern Elternzeit gemacht. Das bedeutet, ich habe zwei kleine Kinder und habe das Ganze integriert und dachte dann, ich kehre zurück in dieses große Unternehmen mit ganz viel Wissen und neuen Inputs. Aber es hat leider nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen und bin da jetzt heute immer noch und sehr zufrieden und sehe natürlich all die Punkte, auch das, was du gerade im Intro gesagt hast. Das sind natürlich Themen, die mich im Alltag betreffen, die meine Klientinnen und Klienten betreffen. Das sind eben ganz, ganz oft junge Praxisinhaberinnen und Inhaber, die vor genau diesen Herausforderungen stehen. Ne? Wann ist es beruflich, wann ist es privat? Vielleicht sind die auch in ihren Praxen oder in ihren Gesundheitsunternehmen so strukturiert, dass da ein Partner mit drin arbeitet oder auch nicht. Manchmal entstehen auch so Situationen, der Partner ist quasi Praxismanager oder Managerin oder aber kündigt seinen Job, um die Frau, um den Mann zu unterstützen, aber gar nicht mit einer gewissen Funktion, sondern einfach nur, um da zu sein. Und das sind natürlich viele Themen, die in diese Richtung gehen. Wann grenzen wir uns eigentlich ab von dem Beziehungsthema oder wann grenzen wir uns ab von dem beruflichen Thema oder können wir das überhaupt integrieren und wie funktioniert das im Alltag?
Das heißt, du hast, während du im Konzern warst, bist du in Elternzeit gegangen, hast parallel die Ausbildung gemacht. Mhm. Und hast die 23 abgeschlossen?
23 abgeschlossen, genau.
Und wenn du jetzt dann vergleichst vorher, nachher, also Coaching im Konzern mit dem Werkzeugkoffer, den du bis dahin hattest und Coaching jetzt mit dem Werkzeugkoffer, nachdem du beim Hanseatischen Institut warst, was würdest du sagen, was hat sich verändert?
Oh, der ist so richtig schön voll geworden. Das heißt, vorher waren da, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, eher so kalte Gerätschaften drin und jetzt sind die so angefüllt mit ganz viel Bodensatz, Wärme und Inhalt. Und das ist genau das, was ich gesucht habe und dort gefunden habe und was ich jetzt in meinem Alltag auch wirklich versuche, jedem nahe zu bringen, weil ich auch einfach da die größten Effekte sehe. Und natürlich nutze ich auch viele Tools, die ich aus diesem Konzern mitgenommen habe, weil das auch wichtige Tools sind, die wir auch in Unternehmen brauchen, glaube ich. Aber wenn ich die auf meine Art mit diesem Input zum Beispiel von dem Hanseatischen Institut, mit dieser Lehre von Dieter Bischoff, mit all diesen Inhalten erweitere, dann werden diese kühlen Tools viel besser verstanden oder sie werden viel besser umgesetzt und können einfach auch so richtig stattfinden im Alltag. Und das fehlte mir vorher total, also so diese Verbindung einfach.
Das ist wie so ein Puzzlestück, was sich zusammensetzt, ne?
Ja, genau, absolut.
Das erleben auch viele, wenn sie bei uns den Crashkurs nachher schauen, so vom ersten Coaching-Termin. Da sind auch viele, die ja schon Vorwissen mitbringen, haben sich schon über Bücher, Seminare, YouTube-Videos mit Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktlösung, eigener Weiterentwicklung und Co. beschäftigt und merken dann im Crashkurs, wie sich diese ganzen Einzelbausteine, die man irgendwo mal so aufgegriffen hat, zu einem sinnvollen System zusammengießen und dann auf einmal alles Sinn ergibt. Jetzt bist du ja im B2B-Coaching selber unterwegs. Das Schöne beim Hanseatischen Institut sind ja die drei Stufen, ne? Einzelcoaching, Paarcoaching, Unternehmensbegleitung. Und dann haben wir bei dir wahrscheinlich das, wie wir es bei vielen anderen Coaches ja auch haben, dass man eigentlich Lust hat, in allen Bereichen tätig zu sein. Ja, dass viele sagen, nur Paare kann ich mir den ganzen Tag schwer vorstellen. Nur Unternehmen ist mir dann auch irgendwie nicht persönlich genug. Sodass die meisten sagen, so ein gesunder Mix aus, ich begleite Einzelpersonen und zum Beispiel Unternehmen oder Paare Unternehmen. So dieser Mix, das ist das, was viele erfüllt und wo man sagt, da habe ich dann die meiste Energie. Ist das so der Hintergrund, warum du gesagt hast, Mensch, ich bin zwar schon selbstständig, aber jetzt bei den Lebenslisten mit dazukommen, das wird dir auch gefallen?
Ja, absolut, kann ich komplett unterstreichen. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich das nochmal in meinem Schaffenskreis oder Feld, wie man es nennen mag, nochmal ein bisschen eingrenzen würde. Ich arbeite ganz, ganz viel mit kleineren Praxen zusammen. Das bedeutet maximal 4 Behandler. Angestellt oder Teilhaber, wie auch immer. Denn ab einer gewissen Größe, also sprich 5 und mehr, entsteht ein ganz anderes Organigramm in meiner Welt. Und es wird dann einfach komplexer. Und dadurch habe ich natürlich mit vielen Einzelbehandlerpraxen zu tun. Und in dem Moment, wo wir mit Einzelpersonen zu tun haben, haben wir nicht nur mit Unternehmensstruktur zu tun oder mit Praxisstruktur, sondern mit dieser Person an sich. Und dann haben wir auch automatisch mit Paaren zu tun, weil natürlich die Leute alle oder oft in Partnerschaften sind. Und so schließt sich dann der Kreis. Und deshalb ist es tatsächlich auch wirklich so, wie du gesagt hast, dass da wirklich auch mein Wunsch ist, da noch mehr in dieses Einzelcoaching zu gehen für den jeweiligen Einzelnen und das eben über euch jetzt die Lebensidealisten gut anbieten kann und da einfach auch das richtige Setting finde hier bei euch.
Wir haben gerade bei mir gar nicht so selten, dass wir Paare aufnehmen, die dann eben selbstständig sind und wo wir merken, dass Dynamiken innerhalb der Selbstständigkeit die Paarbeziehung beeinflussen und wir gar nicht so selten dann erstmal einige grundlegenden Strukturen, Prozesse und Themen im Unternehmen festlegen, die dann so viel Erleichterung bringen, dass eigentlich schon einige Dinge, die in der Partnerschaft gerade nicht gut laufen, wie Dominosteine mit umkippen, weil es häufig eine Auswirkung ist. Man kann das eben nicht trennen. Wie ist das für dich andersrum? Also merkst du manchmal, dass wenn du jetzt den Praxisinhaber vor dir hast, dass der in seiner Praxis nicht vorankommt, weil Paarprobleme da sind, die ihn hemmen, wo er sagt, ich habe dadurch keine Energie, keinen Drive, keinen Fokus, weil ich so viel Konflikte mit einer Frau, mit meinem Mann habe.
Ja, kann auch sein. Oder aber auch vielleicht so dieser unerfüllte Wunsch, in eine schöne, gesunde Partnerschaft überhaupt reinstarten zu können, weil die Zeit und weil die ganze Organisationsstruktur von der Praxis oder von dem Unternehmen gefressen wird, so muss man es fast sagen. Das erlebe ich ganz, ganz viel, dass halt wirklich Leute sich aufmachen, sich selbstständig machen, durchstarten, auch kurz sehr erfolgreich sind, so diesen richtig großen intrinsischen Auftrieb haben und dann kommen natürlich so diese weicheren Themen, sowas wie ich möchte gerne eine gesunde Partnerschaft haben, ich möchte gerne vielleicht Kinder, eine Familie gründen und dann aber vor einer Wand stehen und sagen, wie geht denn das eigentlich, ich komme da gar nicht raus, also in die Richtung viel, aber auch genau wie du sagst, in die Richtung eine gesunde Beziehung zu führen, dass das tatsächlich von der anderen Seite gehemmt wird, einfach weil der Alltag so Überhand nimmt. Und ich bin kein Paar-Coach, sondern ich bin Coach für Einzelpersonen und für Praxen und für Praxisstrukturen oder Unternehmensstrukturen im Gesundheitsbereich und da ist dann natürlich für mich auch so die Grenze und deshalb ist es so schön, dass wir zusammen sind hier, weil genau da der Bedarf auch groß ist, dass wir da auch wunderbar zusammenarbeiten und ich da einfach auch das große ganze Bild abdecken kann dadurch.
Also eigentlich genau da auch wieder das Zeit- und Ressourcenthema, was sich bei manchen eben auf die Partnerschaft auswirkt und bei anderen wiederum darauf, überhaupt eine Partnerin, einen Partner zu finden. Dafür überhaupt Zeit und Muße zu haben, neben den ganzen Herausforderungen, die im Praxisalltag so da sind. Ne?
Ja, genau.
Genau, das ist ja gerade schon genannt. Ne? Du wirst bei uns nur Einzelpersonen betreuen, keine Paare, was gut ist. Ne? Der Bedarf dafür ist auf jeden Fall da, weil wir in ganz vielen Paar-Coachings, Einzelcoachings auch benötigen, ne? Weil dann ja immer wieder einzelne Prägungen, Themen, die man mit in die Beziehung bringt, aber gar nicht in der Beziehung entstanden sind, trotzdem die Beziehung belasten, was man dann im Einzelcoaching löst. Wiederum gibt es auch viele, die einzeln zu uns kommen und sagen, ich habe folgende Herausforderungen und da gibt es ja alles Mögliche. Ne? Ich merke, dass ich Eifersucht immer in Beziehung mit hineinbringe. Ich merke, dass ich Gefühle habe, wie ich bin nie gut genug und bringe das mit hinein in die Beziehung und kann dadurch nicht richtig agieren. Verlust- und Bindungsängste, die da sind, ne? Warum man dann wiederum in der Beziehung wieder nicht so frei agieren kann, sich verstellt, also faule Kompromisse eingeht, unstimmige Kompromisse, ne, dem anderen zuliebe, Hauptsache der verlässt mich nicht und so weiter, also diverse Dynamiken. Was würdest du sagen, was sind deine Lieblingsthemen im Einzelcoaching?
Ich habe gar kein richtiges Lieblingsthema, ich habe auch drüber nachgedacht, aber ich bin gar nicht auf den Grund gekommen, dass ich ein Lieblingsthema habe. Ich habe eher so ein Lieblingsergebnis. Also das heißt, ich, wenn jemand so seine Herausforderungen schildert im Alltag und ganz oft kommen ja Menschen zu mir, die sagen, ich habe ein Problem mit meinem Team oder mein Team macht irgendwas nicht. So kommen die meisten Menschen zu mir oder buchen mich. So, dann bin ich da und meine größte Freude, vielleicht muss man es so sagen, ist dann, wenn ich im Coaching merke, dass der Klient oder der Coachee selbst reflektiert auf diese Eingangsfrage, die er an mich hatte, reagiert und sagt, ich bin zu dir gekommen, weil ich gesagt habe, mein Team ist komisch oder auch mein Partner oder meine Freunde sind komisch. Und jetzt merke ich gerade, wo es bei mir eigentlich hakt. Also ich habe, und das ist wirklich so mein größtes Glücksgefühl, wo ich dann sage, ja, genau, du hast verstanden, so diese Selbstentwicklung, was gehört da eigentlich alles mit dazu? Und ich finde es toll, und das ist vielleicht dann mein Lieblingsthema, so diese Erkenntnis zu geben. Gar nicht in dem Moment, in dem ich sage, hier ist der Spiegel und schau mal rein, sondern in dem Moment, wo wir sagen, okay, wir arbeiten uns da heran. Was wird eigentlich gebraucht? Was brauchst du eigentlich? Was, nicht dein Team oder nicht dein Umfeld, sondern schau mal auf dich. Was brauchst du eigentlich, damit du gesund und langfristig zufrieden und glücklich bist?
Ja, da beschreibst du eigentlich genau meinen Weg, wie ich dann zum Hanseatischen Institut gekommen bin, ne?
Ja.
Wir hatten 2016 stärkeres Wachstum im ersten Unternehmen, was ich gegründet habe. Und in dieser Wachstumsphase, da gab es dann immer mehr Konflikte im Team. Da hat ein befreundeter Unternehmer gesagt, Mensch, wende dich mal an Dieter Bischoff, der hat das bei uns schon gut gemacht. Der kann das alles mit euch gut lösen und herstellen. Da gab es damals so ein gefördertes Programm, wo glücklicherweise 80% der Kosten vom Land gefördert worden sind. Ich musste quasi des ganzen Coachings nur 20% zahlen. Das war natürlich ein Bombenargument für Dieter.
Ja.
Somit haben wir 40 Stunden Coaching bei ihm gehabt. Und da war es dann der Start ja auch so, ne, dass das, wir haben das Organigramm gehabt und dann ging es darum, am Flipchart Linien zu zeichnen zwischen Personen, die Konflikte miteinander haben. Ne, in der einen Farbe die, die man selber hat und weiß, und in der anderen Farbe die, die man von sich oder anderen nur interpretiert. Ne, also Strich von dir zu mir, wenn ich vermute, dass du vielleicht mit mir ein Problem hast. Ich weiß es aber nicht. Ich möchte es aber wissen, weil es macht mich unsicher, weil die Zusammenarbeit ist irgendwie schon wackelig, nur wenn ich vermute, dass da ein Konflikt bei dir sein könnte, von dem ich gar nichts weiß. Ne? Und dann war es auch in den Kram da und dann gab es dann ganz viele wilde Striche hin und her. Und der erste auffällige Anteil war, kein einziger Strich führte zu mir. Das kann gar nicht sein. Normalerweise müssten die meisten Striche zu mir führen. Das ist das, was erwartungskonform wäre aus der heutigen Erfahrungswelt. Und dann haben wir das nochmal aufgeklärt, dass das in Ordnung ist, wenn da Striche hinführen, dass wir es klären und dass keiner Nachteile daraus haben wird, wenn Striche zu mir führen. Dann haben wir den Raum wieder verlassen, wiedergekommen, und da waren die Striche bei mir. So, und dann hat man eben gesehen, was zu klären ist. Und wir haben tatsächlich den größten Teil, also einen großen Teil, also 40 Stunden waren es und 40% waren dann meine Coachings nachher am Ende, 16 Stunden, ne, wo es dann um meine Themen geht und wie ich dann meine Themen letztendlich ins Unternehmen reinbringe und dieses ganze Verstehen der Dynamiken. Großes Problem war zum Beispiel früher vor später, was mir so nicht bekannt war, ne, wo man dann einfach der Mitarbeiter Nummer 11 bekommt einen Firmenwagen und 10 Mitarbeiter gucken einen an und sagen, ey, was ist denn da los? Wieso kommt Mitarbeiter 11 ins Unternehmen und kriegt einen Firmenwagen? Na, dass der nun Vertriebler ist und der Einzige ist, der zu Kunden rausfahren muss, das ist die sachlich logische Antwort. Aber das löst das eigentliche Basisgefühl dahinter nicht, dass der nun auf einmal ein Auto hat.
Genau. Aber das, da sagst du was, und das finde ich total spannend. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt im Vergleich zu dem Wissen, was ich vor dem Hanseatischen Institut hatte. Wenn ich jetzt die Systemgesetze aufmache und die jemandem zeige, so relativ am Anfang, weil das so die Basis und Grundlage ist für vieles, dann ist da mal erstmal so eine abwartende Haltung und man guckt sich das alles an. Und ich erlebe das wirklich so, so oft, dass im Folgetermin dann dieser Aha-Effekt kommt, dann fangen nämlich die Coaches an, im Alltag die Systemgesetze zu sehen. Sie erleben die gar nicht so unbedingt bei sich selber, aber sie sehen sie bei anderen. Das ist ja immer viel einfacher, das bei anderen zu sehen. Und dann erzählen die mir auch ganz oft, ich habe das gesehen und meine Freundin und dann beim Bäcker das Beispiel, ne, was wir alle kennen. Aber, und das finde ich so interessant, dass das wirklich so richtig Klick macht. Und wenn die da sind, das ist einfach so die beste Basis. Natürlich gibt es auch viele, die sagen, finde ich komisch, das passt jetzt irgendwie nicht so richtig zu mir. Aber dann finden wir auch ein, zwei Punkte daraus, die einfach im Alltag immer wieder verletzt wurden. Und früher vor später ist mein wirklich einer der größten Punkte, die ich in den Praxen jeden Tag anbringe. Weil natürlich eine sehr hohe Fluktuation heutzutage in den Gesundheitsberufen ist, leider. Und das sorgt natürlich dafür, dass früher vor später leider in manchen Momenten verletzt werden muss. Und das müssen wir aber gut erklären und wir müssen es auflösen, diese Basisgefühle. Weil einfach manchmal, oder es muss halt einfach das Wissen rein, so würde ich sagen. So das einfach jemand mit mehr Kompetenz, der später kommt, einfach auch einen anderen Platz hat. Und ja, ich male mich da auch immer auf den Wänden voll und zeige immer alles. Und ich finde das immer sehr interessant, wenn alle so dieses Systemische an unserem systemischen Coaching verstehen. Weil immer ganz am Anfang immer die Frage, was ist eigentlich systemisch? Und damit beschäftigt sich ja kaum jemand. Man hört immer Coaching, ach Coaching. Aber was ist eigentlich ein systemisches Coaching und wie sieht das aus? Dass diese Aha-Effekte, die erlebe ich dann immer ganz oft durch diese Systemgesetze und dann aber auch durch die Darstellung, das, was du gerade geschildert hast, so diese Striche, die dann jeder malt, wo ist er auch eigentlich? Und dann entstehen auch ganz kreative Prozesse, das finde ich total toll, wenn dann alle mitmachen dürfen.
Gut, dass alle mitmachen, ist ja die Grundvoraussetzung.
Ja, aber das dürfen sie ja nicht immer.
Okay, warum nicht?
Ja, weil das nicht gefragt wurde dann vielleicht von den Inhaberinnen und Inhabern, dann geht es erstmal um die selbst und dann, oder aber auch, dass die Inhaberinnen und Inhaber gar nicht mitmachen, sondern einfach nur das Team. Und dann müssen wir aber am Ende natürlich alles zusammenbringen. Und das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang, weil, wie gerade eben schon gesagt, dann muss man erkennen, dass es gar nicht an dem Team liegt, sondern an einem selber.
Ja.
Aber ich nehme immer erstmal den Auftrag an und schaue mir das an, was gebraucht wird. Und ganz oft braucht das Team auch ganz viel. Und ich muss sagen, das macht mich auch sehr glücklich, dieses Wissen ins Team zu bringen. Weil auch das, wenn wir mit Einzelpersonen arbeiten, das kennst du ja vielleicht auch einfach aus deinem Alltag, wenn du das Wissen hast als Chef, dann kannst du das nicht automatisch 1:1 an dein Team übergeben, weil du hast viel zu viel Interpretation da drin oder vielleicht eine gefärbte Brille oder wie wir es nennen. Man guckt einfach anders auf die Person. Und wenn ich von außen als Externe komme und gebe genau das gleiche Wissen an das Team wie an die Inhaberinnen und Inhaber, dann ist das sehr, sehr spannend, wie das dann wieder zusammenkommt. Das macht ein gutes Gefühl.
Das ist wie der Nachhilfelehrer früher in der Schule, ne? Der ist unbelastet, mit dem gibt es keine Konflikte, mit den Eltern schon, ne? Im Unternehmen auch, mit dem Inhaber schon. Also ist das schwieriger, da was anzunehmen, ne? Weil immer wieder diese Verletzungen mit reinwirken. Ja, interessant. Also klar, man kann dann im Team einiges machen. Briefst du dann den Inhaber und sagst, wenn wir nur mit dem Team arbeiten, können wir machen, aber dann gibt es bestimmte Grenzen, weil ab einem bestimmten Punkt brauchen wir dich. Wenn du nicht willst, ist okay, ist deine Entscheidung, aber dann gibt es Grenzen, die du sehen und akzeptieren müsstest.
Ja, ganz genau. Geht einfach nicht anders.
Also wo früher vor später intensiv verletzt wird, das ist zum Beispiel immer so ein Signalgeber, wenn dann ein Unternehmenswechsel ist, also der Inhaber wechselt, gerade bei den Praxen ist da ja auch gerade viel Wechsel. Und dann kommt der neue Zahnarzt zum Beispiel in die Praxis und dann wechselt sich das gesamte Team aus.
Ja.
Step by step.
Ja.
Natürlich kann das immer daran liegen, dass man einen anderen Führungsstil hat, ein anderer Typ Mensch ist, aber typischerweise liegt das an ganz vielen früher vor später Verletzungen. Weil auf einmal, da sind Mitarbeiter da, die sind da seit 20 Jahren und auf einmal kommt da ein junger Neuer, der muss sich ja erstmal durch früher vor später anerkennen, seinen Platz sichern. Da hört es dann meistens schon auf, ne? Wenn der kommt und sagt, naja, ist hier alles nicht so gut, wir machen alles jetzt anders, das taugt ja nichts, wie ihr es macht, ja, dann ist ganz schnell, dass das Team eben fluktuiert, ne? Und dann gehen ganz viele, die eigentlich vielleicht sogar geblieben wären und gesagt hätten, ja klar, es macht total Sinn, ja, dass wir hier einiges modernisieren, digitalisieren. Diese Strukturen stört mich schon lange. Also es geht gar nicht darum, sondern die Art und Weise, mit welcher Haltung er da reingeht, die löst ja ganz viel aus.
Ganz genau. Und das ist genau mein Punkt, diese Führungshaltung, weil ein Mensch, der Medizin studiert hat, der hat in keiner einzigen Stunde in seinem langen, langen Studium, was ich wirklich hoch anerkenne, nicht einmal darüber gelernt, wie man mit Mitarbeitenden umgeht, wie man sich eingliedert, wie man im Team ist. Das ist auch nicht schlimm, aber zu erkennen, wann brauche ich Hilfe, wäre super. Und manche haben die Einsicht und sehen das Ganze. Und da muss ich auch wirklich sagen, habe ich auch wirklich ein so ganz gutes Gefühl dabei, weil es immer mehr wird. Und wir haben gerade einen großen Generationswechsel in den Heilberufen. Wir haben zum Beispiel auch im zahnärztlichen Bereich sind jetzt 80% Abgängerinnen aus dem Studium Frauen. Das war früher so ein männerdominierter Beruf. Das heißt, viele junge Frauen übernehmen die Praxen von ihren Vätern, von anderen alten Männern, sage ich jetzt mal ganz hart. Und das macht natürlich einen riesen Konflikt. Und ich bin in einigen Praxen, wo ich genau diesen Generationswechsel begleite. Und es macht unheimlich viel Spaß, auch Wissen in die alte Struktur zu geben, aber auch genauso dieses Verständnis, was wird gebraucht für diese Integration. Und ich habe auch einige tolle Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sagen, hey, bevor ich die kaufe, brauche ich dich. Ich habe jetzt schon 3 mir angeguckt, aber ich möchte jetzt auf diesem Weg eine Begleitung haben. Wie gehe ich da eigentlich rein? Und das ist natürlich total toll, da dabei zu sein und dann auch zu sehen, wie gut es laufen kann. Und dass auch eine Person, die schon seit 30 Jahren im Unternehmen ist oder in der Praxis sitzt und schon auch einen festen Platz dort hat, die neuen Strukturen annimmt, weil sie sagt, okay, das ist toll, das ist wertschätzend, neu. Und ich finde, das können wir eigentlich auf unser ganzes Leben übertragen, das, was da so stattfindet. Das sehe ich immer wieder.
Ja, dieser präventive Ansatz, der macht immer am meisten Spaß. Ne? Wenn jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe folgenden Plan, ich möchte Begleitung. Das haben wir bei uns ja leider selten. Aber wir haben das auch immer mal, dass Paare zu uns kommen und sagen, wir möchten nächstes Jahr heiraten und wollen unser Fundament vorab stabilisieren und dafür sorgen, dass wir gar nicht in die Krise rutschen. Ne? Das ist natürlich immer optimal, wenn jemand dort so vorsorgt und ab einem gewissen Punkt sagt, wir brauchen da Hilfe beim Fundament, bei Konfliktlösung und so weiter. Wir möchten einfach nicht, dass die Dynamiken, die wir von unseren Eltern kennen und den Beziehungen, dass die irgendwann stattfinden. Weil nur sagen, ich möchte eine andere Beziehung führen als die Eltern, reicht meistens nicht aus. Ne?
Ja, das ist witzig, weil so ähnlich habe ich meine Ehe begonnen, aber unwissend. Wir waren 3 Jahre oder 2,5 Jahre zusammen und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt heiraten und dann möchte ich ganz lange verheiratet sein, bevor wir Kinder bekommen, weil ich möchte das gerne so richtig erarbeiten und erleben und ich möchte gerne, ich fand heiraten toll und mein Mann und ich haben einen sehr großen Altersunterschied und dann hat er gesagt, okay, findet er gut, aber das war so ein Wachsen in dieser Zeit als Paar und nicht, weil wir ein Kind haben oder weil wir das jetzt sofort planen oder dieser klassische Ablauf, den man so kennt. Und dann das ganze Umfeld, das war sehr spannend, kam dann so, ihr könnt keine Kinder kriegen oder was ist los? Wollt ihr keine Kinder kriegen? Oder das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich habe mal gesagt, wir wollen verheiratet sein. Und wir haben 2 Einkommen gehabt und haben gereist oder sind gereist, haben uns einen Hund gekauft, haben einfach so ein tolles Leben als Paar geführt ganz, ganz lange, um dann zu sagen, okay, und jetzt können wir mal gucken, wie es ist mit Kindern. Also ohne das Wissen, was du gerade geschildert hast, ohne dass man sich da so vorbereitet, aber es war so, steckte so in mir, dass ich gesagt habe, das möchte ich gerne genauso haben.
Ja, da sieht man, wie so der Erwartungsdruck dann von außen entsteht, ne?
Absolut.
Wie dann auch dann die Fragen manchmal ja unangenehm sein können. Also es ist ja, muss man ja auch schon eine gute Beziehung zueinander haben, um auf das Kinderthema auf die Art und Weise sprechen zu können. Weil du kannst ja dann auch jemanden mit der Frage, könnt ihr keine Kinder bekommen, auch ganz schön tief ins Leid stürzen.
Ne? Absolut.
So, weil wenn das wirklich nicht geht und das ein Lebenstraum ist, dann ist das schwerwiegendes Leid, was damit meistens einhergeht. Ne?
Das war einfach so die junge Naivität. Da war ich einfach Anfang 20 und dann ist man ja auch noch gar nicht in dieser Situation vielleicht, dass man es unbedingt möchte oder ist noch gar nicht in der Entwicklung. Aber genau das war so der Hintergrund, dass ich gesagt habe, verheiratet sein, ja, aber warum, da müssen ja nicht unbedingt sofort Kinder kommen. Jetzt erstmal Erfolg im Beruf und in der Beziehung sammeln.
Wie ist das? Hast du besondere Stressfaktoren auf der Liste, die Selbstständige besonders belasten und sich auf Beziehungen dann auswirken können?
Viele. Also tatsächlich so dieser, wenn ich das jetzt beziehe auf meine Klientinnen und Klienten, wenn ich das sehe im Alltag, ist natürlich dieser Druck, wird das laufen? Ich habe mich jetzt gerade selbstständig gemacht, ich habe einen Kredit aufgenommen, habe eine Praxis gekauft. Gucken wir uns den Fall an. Da ist natürlich dieser Druck, verdiene ich genug? Kommt da genug rein? Habe ich genug Patientinnen und Patienten? Ist mein Team da? Läuft das weg? Das sind natürlich ganz, ganz viele Sorgen, die mit nach Hause genommen werden und sich dann unterschiedlich äußern. Und das sehe ich dann oft, dass eben mir sagt dann die Einzelperson, ja, ich habe das schon mit meinem Mann besprochen oder mit meiner Frau besprochen, der sagt das und das. Das ist immer so ganz oft so eine Rechtfertigung, eine Meinung. Und ich sehe aber körperlich, macht das was bei den Leuten. Weil natürlich jemand, der nicht in dieser Situation steckt, vielleicht auch gar nicht so richtig diesen tiefen Einblick haben kann in diese wirklichen, vielleicht auch Basisgefühle, die da den ganzen Alltag bestimmen. Dieses Grummeln im Bauch, dieses Zugeschnürte im Hals. Jeder hat da ja einen anderen Bereich, aber das ist etwas, was ich sehr, sehr viel sehe, was dann natürlich auch zu großen Stressoren führt, die dann mit Sicherheit in die Beziehung getragen werden. Dadurch, dass ich keine Paare coache, ist dann oft eine Abgrenzung. Ich lerne auch manchmal die Partner kennen, dann ist das ganz spannend, dann sehe ich dann wieder, ah, okay, und dann bildet sich das so zu Ende für mich, dieser ganze Rahmen. Aber tatsächlich wird dieser Alltag natürlich mit nach Hause genommen. Und ein großes Ziel, was am Anfang viele Inhaberinnen und Inhaber haben, ist, und das nennen die ganz, ganz spannend, ganz, ganz oft, emotionale Abgrenzung von der Arbeit.
Mhm.
Das ist ja so ein spannender Begriff. Und dann muss ich mal ganz viel fragen, weil das ist ja wirklich, was ist denn emotionale Abgrenzung? Wollen wir eigentlich emotionale Abgrenzung oder wollen wir Umgang mit emotionalen Situationen oder verstehen, warum reagiere ich körperlich oder so? Das versuche ich dann immer herauszufinden, wo es denn wirklich, was bedeutet das wirklich? Aber es ist total spannend, dass ich das ganz oft höre. Ich weiß nicht, ob das gerade so der Sprachgebrauch ist der Generation oder ob es gerade vielleicht auch in sozialen Medien stattfindet oder das habe ich noch nicht so ganz ergründet, aber ich höre das wirklich ganz, ganz oft. Emotionale Abgrenzung vom Job, von der Rolle als im Management, also es gibt ja auch ganz oft diese mittlere Management-Ebene in den Praxen, oder aber auch dann das zu Hause lassen, was zu Hause war und das von den Praxen in der Praxis lassen. Und da wären wir ja schon wieder bei der Frage, wie integriere ich das eigentlich in meinen Alltag oder auch nicht?
Aber ich ziehe das ja schon auf die nächste Frage ab. Ne? Also welche Schwierigkeiten entstehen, wenn Selbstständige versuchen, Beruf und Privatleben zu trennen? Das wäre ja quasi dann diese emotionale Abgrenzung. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind ja aktuell ganz gut darin, positiv klingende Begriffe für eigentlich negative Dinge zu finden. Ne? Also Schulden heißen ja auch nicht mehr Schulden und so weiter. Ne? Also ist ja eigentlich nur ein anderer Begriff für Verdrängen. Also emotionale Abgrenzung bedeutet ja, dass ich das, was da passiert, verdränge. Ich bräuchte mich ja gar nicht emotional von meinem Job oder meinem Unternehmen abgrenzen, wenn ich mich im Privatleben aufhalte, wenn dort gute Emotionen in Verbindung sind. Das heißt, ich versuche ja bewusst die negativ empfundenen Emotionen wegzulassen. Ne? Auf welche Schwierigkeiten stoßen dann die Menschen, wenn sie versuchen, sich emotional abzugrenzen?
Ja, dass dann auch tatsächlich einmal aus den Teams herauskommt, der ist so kalt und so kühl und ich komme gar nicht dran mit meinen Themen. Ich habe
so
viele Themen.
Okay, das ist auch im Unternehmen selber abgegrenzt.
Ja,
das heißt,
genau.
Der möchte sich grundsätzlich emotional von den Themen im Unternehmen.
Genau, weil ich glaube, es ist eher die Erklärung für, wenn jemand ein Thema hat, ein Problem hat aus meinem Team, dann lasse ich das an mich heran.
Mhm.
Und das belastet mich bis zu Hause.
Ja.
Ich glaube, das ist eher der Weg, der damit beschrieben wird. Und dann ist aber trotzdem, genau wie du gesagt hast, die Gegenfrage, ja, warum? Löse das doch gleich auf. Bearbeite das Thema doch da, wo es hingehört und nimm es doch nicht mit. Und das ist ja einfach das, was gelernt werden darf in einem Coaching, warum sie sich dann auch Hilfe holen, um das Ganze dann aufzulösen. Aber, und da geht es natürlich ganz, ganz viel um Konfliktlösung im Team und wie mache ich das überhaupt und wie löse ich selber Konflikte mit meinem Partner? Wie geht das eigentlich und wie bringe ich mich in die Kraft im Alltag, das so zu erhalten, also dass ich meine Energie halte, meine ganze Power, um dann einfach wirklich so richtig Vollgas zu geben, also um so richtig in dieser Führungshaltung voller Kraft mit jeder Situation zu jedem Moment umgehen zu können.
Okay, also wirklich, dass ich mich emotional vom Team abgrenze, dann entstehen gar keine schlechten Gefühle, also kann ich auch nichts mich Belastendes mit nach Hause nehmen oder
genau. Allgemein
habe ich nichts, was mich belastet. Okay.
Genau, so ist, glaube ich, der Auftakt. Und dann aber das Verständnis dafür entsteht dann doch recht schnell, dass es auch total einfache Sachen sind, die man vor Ort lösen kann. Und die sind dann auch gar nicht mehr auf der Agenda. Und ich glaube, das ist ja auch einfach die Methode, die wir gelernt haben, die ja wirklich nachhaltig dafür sorgt, dass man Dinge vom Zettel hat, dass man wirklich Sachen abarbeiten kann.
Ich finde den Ansatz von Stefan Mehrath dazu ganz spannend. Der hat auch eine Art emotionale Abgrenzung, aber nochmal auf anderer Ebene. Und zwar, dass sich der Unternehmer emotional von seinem Gesamtunternehmen abgrenzt. In der Form, dass man sagt, auf Identitätsebene, das Unternehmen bin nicht ich.
Aha.
Ich bleibe Florian. Und in meinem Leben Florian gibt es Unternehmen als Projekte in meinem Leben, die aber nicht ich bin. Das heißt, wenn es den Lebensirrlisten gut geht und das läuft gut, dann bin ich davon so emotional abgegrenzt, dass das nicht meine Stimmung sofort nach oben treibt. Oder wenn es den Lebensmitteln schlecht läuft, dann bringt das nicht sofort meine Stimmung nach unten, weil es nur ein Projekt in meinem Leben ist. Ich bin nicht die Lebensidealisten, also es ist nicht auf Identitätsebene. Aber trotzdem, innerhalb des Unternehmens kann man mit den Mitarbeitern ja wieder auf einer anderen Ebene verbunden sein, wobei es einfach darum geht, dass man durch den Verlauf, das kennen bestimmt viele Selbstständige, je nachdem wie die Zahlen im Unternehmen laufen, ist man emotional davon beeinträchtigt. Und diese Abgrenzung dafür soll eben sorgen, dass man nicht beeinträchtigt ist, beziehungsweise sich auch gewisse Deadlines setzen kann. Also zum Beispiel, wenn man ein Startup gründet, dass man sagt, ich nehme dafür ein Jahr Zeit, ich investiere 30.000 von meinem privaten Geld plus 70.000 Kredit. Wenn das eine Jahr abgelaufen ist und ich diese Ziele nicht erreicht habe, dann mache ich das zu, dann ist auch Ende. Dann sorge ich nicht dafür, dass ich nochmal mit Geld nachlege und noch einen Kredit aufnehme, sondern das ist mein Ziel, das ist meine Deadline. Und wenn ich exakt das erreiche, dann geht's weiter. Wenn nicht, dann höre ich auf. Damit man auch ein Ende findet. Also ich habe ja mal ein Paar gehabt, da war sie bei einer Bank Finanzberaterin für Selbstständige. Und das ist das größte Problem, dass die sich ein Ziel setzen, einen Kredit aufnehmen, die Ziele nicht erreichen und dann nachlegen. Und dann irgendwann so viel nachgelegt haben, dass sie im Leben dann nicht mehr rauskommen, wenn es dann nicht läuft. Und so kann man sich dann vom Unternehmen an sich emotional abgrenzen und dadurch sagen, wenn das Startup nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, aber das bin nicht ich. Damit scheitere ich als Mensch nicht, sondern dieses eine Projekt, was ich mir ausgesucht habe, hat eben nicht funktioniert. Das ist die Erkenntnis daraus.
Das ist ein bisschen wie im Casino, ne? Dass man das dann so sieht, so wie die Klientin das bei dir gesehen hat. Aber findest du das so gut? Weil es geht doch auch darum, mit Emotionen und mit Leidenschaft, das Wort mag ich nicht so gerne, aber mit Emotionen und Passion in diese Unternehmung zu gehen. Ich habe ja eine gewisse Grundhaltung, mit der ich das mache. Und wenn ich das nur als Projekt sehe, dann sehe ich, glaube ich, viele Menschen, die das machen, nicht hundertprozentig da drin. Verstehst du, was ich meine?
Das kommt darauf an, wie sehr man für ein Projekt dann brennen kann. Ne?
Mhm.
Also ich glaube, man kann trotzdem für das Projekt brennen und auch die Vision, die dieses Projekt verfolgt, aber ohne sich damit auf persönlicher Ebene zu identifizieren und zu sagen, das bin ich. Also das Projekt ist Teil meiner Identität. Mhm. Und dadurch kann ich mich natürlich freuen, wenn es bergauf geht. Und wenn es bergab geht, dann habe ich natürlich auch, dass ich mich darüber nicht freue und sage, wie können wir es wieder nach oben bringen. Aber es ist nicht so, dass ich so grundsätzlich irgendwie als Mensch mich da so beeinträchtigt fühle oder dass ich es sofort auf andere Lebensbereiche mitnehme, weil ich eben sagen kann, dieses eine Projekt, das läuft halt nicht so rund. Wobei natürlich bei Stefan Mehrer das auch ganz viel ums Unternehmerdasein geht. Also nicht Selbstständigkeit, ich bin operativ im Unternehmen, sondern Unternehmer, ich bin am Spielfeldrand, ne, und bin der Coach des Unternehmens oder so. Und da geht's ja, wir sind ja auch viele, die mehrere Unternehmen haben. So wie es bei mir auch ist mit drei Unternehmen, muss es schon fast zwangsläufig dazu kommen, dass ich jedes Unternehmen als Projekt sehe. Weil wenn ich mich mit allen 100% als Mensch identifizieren würde und sagen würde, das bin alles ich, das funktioniert ja schon gar nicht.
Das stimmt. Aber wenn wir das jetzt übertragen auf mein Tanzfeld, auf meinen Schaffensbereich, dann arbeite ich ja mit Heilberuflern und da werden wir das nicht schaffen, weil die sind aus einem ganz anderen Grund auf ihrem Beruf, glaube ich, erlebe ich. So, das heißt, dieses Menschen helfen und ich bin aus einer anderen Motivation da und ich möchte, und das ist ja auch die Herausforderung, die Heilberufler haben, dass man auch wirklich sagt, hey, irgendwann ist auch gut, du kannst nicht nachts um 12, es sei denn, du bist Notarzt und bist jetzt eingeteilt, dann hast du aber deine Nachtschicht und dann bist du danach auch am Tag frei. Ne? Dann gibt's natürlich auch Leute mit einer großen Verantwortung in Kliniken, die immer erreichbar sind. Oder aber auch, wenn ich jetzt aber mit niedergelassenen Ärzten arbeite, was einfach mein Hauptfeld ist, dann haben die ja auch Öffnungszeiten. Und dann kann der Patient die Leute auch nicht mehr erreichen abends. Am Anfang vielleicht schon, weil die da einfach viele Möglichkeiten bieten, um auch ihre Patienten zu halten, zu bekommen, weil der Markt groß ist, zum Beispiel in der Zahnmedizin in Großstädten oder so. Aber ich glaube, die Motivation bei Heilberuflern, die bekommen wir nicht in dieses Projekt denken. Vielleicht wäre es manchmal ganz gesund und ist, glaube ich, ein guter Input. Aber ich glaube, diese Grundhaltung und dieses Körpergefühl, was sie berichten, wenn sie Menschen helfen, das kriegen wir nicht raus. Das ist auch gut so.
Das ist ja bei Stefan Mehrer dann sozusagen auf einer anderen Ebene, weil dann unterscheiden wir ja zwischen Unternehmern und Selbstständigen. Und die Selbstständigen sind ja die, die gerne operativ drin sind und auch mitarbeiten. Und das sind ja meistens dann genau die Solo-Selbstständigen, also die Einzelbehandler, vielleicht maximal bis 3, 4 Behandlern, wo man das so machen kann, wo man noch ein Team um sich herum hat. und sagt so, aber ich möchte selber behandeln, weil das macht mir Spaß. Ne? Ich möchte das sehen im Gesicht der Menschen, dass sie sich freuen, dass es ihnen wieder gut geht. Und als Unternehmer ist es so, dass du aus dem Operativen eigentlich ganz raus willst. Dass du eigentlich Strukturen und Prozesse schaffst, dass andere operativ tätig werden. Also es wäre vielleicht da der Zahnarzt oder die Praxis mit vielleicht eher 5 bis 10 Behandlern, wo der Inhaber nachher sagt, ich behandle nicht mehr selbst. Ich bin eine Ebene drüber. Ich gucke, dass meine 10 Behandler richtig gut behandeln können und baue für die Strukturen. Ich selber bin größtenteils raus. Vielleicht macht er noch ein paar einzelne Sessions, so ganz wenig, um am Ball zu bleiben und den Draht zum Kunden nicht zu verlieren. Aber vom Grundsatz her ist er zu 90% nicht mehr operativ am Kunden. Und das ist natürlich immer erst ab einer größeren Unternehmensform meistens der Fall. Ne? Und dadurch ist man natürlich dann auch eher in diesem Projektdenken, weil wenn ich natürlich selber voll mit drin bin, dann klar ist das... Ist das nicht irgendein Projekt, das ist mein Alltag, ne? Und das mache ich gerne. Ne? Ist bei uns ja ähnlich. Wir sind zwar ja nicht richtig in so einem Heilberuf, aber Paartherapie, Paarcoaching geht es ja schon darum, dass man sehr eng mit Menschen arbeitet, Leid verarbeitet, stabile Fundamente herstellt. Und ich persönlich betreue halt nur 3 Paare gleichzeitig, ne? Weil ich eben das mag, mit wenigen sehr eng zu arbeiten, aber eben auch nicht zu viel Operatives haben möchte, damit ich mich um alles außenrum, Strukturen, Prozesse gut kümmern kann. Weil bei mir ist das dann so, wenn wir aufs Basisgefühl wieder gehen, wenn der Selbstständige, der gerne operativ arbeitet, bekommt er positive Basisgefühle, wenn er eben am Patienten ist. Ich bekomme die positivsten Basisgefühle, wenn ich neue Strukturen und Prozesse gebaut habe, die andere einsetzen können. Dann habe ich das Gefühl, abends ins Bett zu gehen und sagen, oh, das war ein richtig guter Tag, ich habe richtig geile Sachen erschaffen. Wenn ich operativ mit jemandem arbeite, habe ich auch ein gutes Basisgefühl, aber weniger, als wenn ich eine Struktur im Prozess schaffe oder so, wo jemand Neues dazukommt. Ne, so was Onboarding-Prozess mit dir zum Beispiel, ne, sind Prozesse, die sind irgendwann erschaffen worden. Ne, und das macht mir Spaß, dass jetzt so ein Prozess da ist und man dadurch diese Dinge ja recht einfach durchlaufen kann und Qualitätsstandards damit schafft, die für alle gelten. Damit haben wir automatisch im Team mehr Spaß, wir haben für den Kunden mehr Nutzen, weil die Qualitätsstandards und Prozesse da sind. Und am Ende muss man auch rein unternehmerisch sagen, schafft das Strukturen und Prozesse erzeugen eben auch mehr Gewinne, weil man nicht so viel individuell mal links und rechts nach Bauchgefühl macht, sondern es gibt einfach einen Weg, den man geht. Und dadurch braucht man nicht so viel überlegen. Ne?
Ja, das stimmt. Und auch das ist natürlich... ein Bereich, um das nur noch abzurunden auf meinen Alltag bezogen, ich bearbeite ganz viel in den Praxen auf den Strukturen und im Coaching. Das heißt, ich habe beide Bereiche und dadurch, dass die Praxen dann manchmal eine gewisse Größe haben, ist es eben auch alles möglich. Und habe gerade überlegt, was bei mir ein größeres oder ein besseres Gefühl macht, ob ich, wenn ich die Strukturen da neu erarbeite oder im Coaching bin. Und ich glaube, es ist wirklich so sehr, sehr zwei geteilt. Also ich kann beides, fühlt sich richtig gut an. Und mich macht sehr glücklich, wenn ich in die Praxen komme und ich sehe, da ist eine Struktur von mir, die gelebt wird, die ich mit dem Team erarbeitet habe. Und dann komme ich nach ein paar Monaten da wieder rein, 3-4 Monaten, und dann sehe ich das. Und dann, oder ich höre das am Telefon, dass es mir berichtet wird. Das finde ich total schön. Das macht so ein richtig gutes Gefühl. Und weil, wenn die Struktur stimmt, dann kannst du darauf ja auch einfach die neuen Verhaltensmuster und so weiter alles aufbauen. Und das ist total schön.
Ja, das stimmt. Ergebnisse zu sehen, das macht natürlich mit am meisten Freude. Das erleben wir jetzt häufig in Sprechstunden, die dann so zwischen den Terminen oder auch noch eine Zeit lang danach stattfinden, wo dann erzählt wird, was dann auch gut läuft, was sich verändert, ob das dann zwischen den beiden sind oder Umgang mit den Kindern, der sich erleichtert hat und so weiter. Oder eben danach, wenn man bei uns durch ist, dann kommt man ja irgendwann, wenn man möchte, in die Absolventen-Calls und kann daran mit teilnehmen. Das heißt, verliert den Draht zu uns nicht und wir eben zu den Paaren auch nicht. Und da kann man eben auch nochmal schön merken, wie sich dann die Beziehung entwickelt hat und eben auch sehen, dass das was für die auslöst. Ne? Du hast schon berichtet, dass du immer mal welche hast, die Praxis übernehmen und darfst das begleiten, also ganz früh dabei sind. Das ist natürlich super. Hast du auf der anderen Seite auch dann Klienten, die ganz lange Zeit schon ihre Praxis führen und wo man schon sieht, welche ja, weiteren Folgen und Konsequenzen entstanden sind aufgrund von vielleicht einer langen Zeit, wo die Dinge unstimmig in der Praxis gelaufen sind.
Mhm. Sehe ich auf jeden Fall. Die sind einfach auch dann so ganz langsam gewachsen, so tropfsteinhöhlenmäßig, muss man sich das dann vorstellen. Und wenn ich dann zum Beispiel, jetzt waren wir gerade auf den Prozessen, die Prozessbeschreibung. Manche haben ja ein QM-System, einen Prozess, wie heißt das bei, also es heißt dann einfach Ablaufplan oder so ganz banale Wortwahl vielleicht auch. Ablaufplan, und auf diesem Ablaufplan stehen dann Dinge, die dann einfach gar nicht mehr gelebt werden. Und dann steht unten das Ausdruckdatum 2016. So, und der hängt dann da. Oder aber es hängt irgendwas, irgendeine Struktur, Ansage, die hängt halt irgendwo ganz oben, wo keiner hochgucken kann und lesen kann. Irgendwo auf einem Whiteboard oben rechts, links in der Ecke. Das sind natürlich Momente, wo ich dann denke, das ist einfach schon über so lange Zeit schon so stabil gelebt, dass es echt herausfordernd ist, da wieder die Kurve zu kriegen und einfach einen neuen Weg einzuschlagen. Und da muss natürlich sehr, sehr viel mehr passieren, als in der Praxis, die gerade entsteht. Und manchmal sind einfach auch in den Praxen so eigene Kulturen entstanden, so eigene kleine Eigenleben. Das heißt, da ist eigentlich so ein kleiner Chef, der immer schon der Chef ist, aber es ist gar nicht der Inhaber. Das ist einfach gewachsen, weil die Person sich das so angeeignet hat und weil einfach keine Strukturen vorgelebt wurden. Oder vielleicht auch, weil der Inhaber, die Inhaberin keine Haltung hatte, diese Führungskraft auszustrahlen. Und das Wort Führungskraft, das beinhaltet ja ganz, ganz viel. Und das wirklich nach außen zu leben, sodass jemand davon etwas nehmen kann, also dein Mitarbeiter, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die ich auch sehe in Praxen, die schon eine ältere Struktur haben, wenn wir es jetzt so nennen. Und dann ist es natürlich sehr herausfordernd, früher vor später wieder, diese Person, die da ihren Chefposten entwickelt hat, dann wieder aufzuweichen. Und wie macht man das? Und da geht ganz, ganz viel Wissen rein. Ich habe aber auch schon erlebt, dass Leute sagen, ich will das gar nicht, und die gehen dann. Das ist natürlich so eine Ökologiefrage oder auch so eine Auftragsklärung, die ich ganz am Anfang auch mit den Inhaberinnen und Inhabern machen muss, dass es auch wirklich darum geht, wenn wir das jetzt angehen, dann kann es sein, dass eine Veränderung stattfindet auf personeller Ebene, das müsst ihr alle wissen. Und das ist dann auch ganz oft der unausgesprochene Wunsch, weil es einfach wie so ein, vielleicht wie so ein schlechter, negativer Punkt ist in der Praxis, diese eigene Kultur, die da entstanden ist.
Ja, aber es kann natürlich so ein gewisser unbewusster Kampf entstehen, ne? Wenn ich als Inhaber Raum dafür gelassen habe, dass jemand anderes in die Verantwortung eintritt, weil ich sie nicht voll übernommen habe oder zumindest nicht voll anderen signalisiert habe, dass ich sie übernehmen kann, dann tritt jemand anderes auf den Platz, und wenn der sich da wohlfühlt und ich meinen Raum für Verantwortung zurückhaben möchte, dann kann das ein Ringen um diese Verantwortung geben, ne?
Mhm. Ja. Aber das ist so der größte, tatsächlich der größte Punkt, den ich auch schon in einigen Praxen gesehen habe, wenn wir auf diese langfristigere Struktur gucken.
Wenn ihr jetzt nicht auf Strukturen und Prozesse schaut, sondern auf den Inhaber zum Beispiel und seine persönlichen Themen, also wo es dann wirklich mit ihm ins Einzelcoaching geht, was sind so typische Themen, an die ihr euch daran macht, wo ihr dann Wirkung erzeugt, die sich dann positiv aufs Unternehmen auswirken?
Größter Punkt ist, wie sage ich es den anderen? Das ist ganz viel so Kommunikation und Widerhaltung, wie ich dastehe vor meinem Team, weil ich vorher so ein bisschen auch vielleicht Kollege war. Das ist oft auch so eine Thematik, oder wenn ich in der Übernahme stecke und ich habe von Mama oder Papa die Praxis übernommen, dann kennen die mich vielleicht schon länger, das Team, weil ich junger Arzt war zum Beispiel oder Ärztin. Und dann ist es ganz wichtig, dass es darum geht, zu lernen, wie man diese Haltung bekommt. Oder das klingt so blöd, das ist jetzt ja nichts, was man, wenn ich da jetzt einen Zettel hinlege und sage, hier, jetzt mach mal bitte so, sondern das ist, hat ja was mit einer persönlichen Entwicklung zu tun. Wie fühle ich mich wohl? Wie kann ich meine Themen anbringen? In welcher Form und mit welcher Wortwahl auch? Und darum geht es, glaube ich, auch ganz viel, dass man wirklich diese Kommunikation, diese saubere Kommunikation macht, ohne dass man verletzt dabei, ohne dass man viel Spielraum lässt. Es gibt manchmal ja auch diese eigentlich im Prinzip, ich würde gerne, hätte gerne, wenn man das so aufweicht, dann weiß mein Gegenüber ja gar nicht, was es wirklich machen soll. Und je klarer ich da bin, und das ist einfach auch so ja mein Leitsatz, dass ich da so diese Klarheit in die Kommunikation bringen möchte, unmissverständlich zu sein und auch wirklich zu sagen, was ich möchte, auch im Hinblick darauf, dass ich vielleicht jemandem damit nicht gefalle. Aber das auszuhalten und zu sagen, das ist okay und das auch abzufangen und zu wissen, wie das Abfangen geht. Das sind so diese größten Punkte. Mitarbeitergespräche, würde ich sagen. Das ist wirklich der übergeordnete Begriff dafür, was wir da eigentlich machen. Und das bedeutet ja, Erwartungen auszusprechen, die Dinge anzuerkennen, auch die schönen Dinge mal zu nennen. Also es geht ja ganz oft darum, dass viele immer sich nur beschweren, aber gar nicht mal die positiven Dinge anerkennen. Wenn wir dann über die Mitarbeitenden sprechen, ich mache oft mit den Praxen so ein Einzelcoaching mit jedem einzelnen Mitarbeitenden, weil ich möchte nicht nur von dem Inhaber, Inhaberin oder mit dem Inhaber, Inhaberin über die Leute sprechen. Ich möchte das eigentlich in diesem Ausschlussprinzip nicht unbedingt machen. Es funktioniert aber tatsächlich im Team auch nicht, dass man mit allen gleichzeitig, sondern ich mache das dann mit jedem Einzelnen. Das ist so mein Ablauf und das ist total wichtig für mich, weil ich dann einfach mein Bild habe und das neutral sehen kann und dann auch vielleicht andere Stärken und Herausforderungen von den Leuten sehe als der Inhaber oder die Inhaberin.
Ja, dann siehst du auch die entsprechenden Herausforderungen, wenn der Inhaber dann seine Brillen mitteilt, genau. Dann siehst du, okay, das ist eine Brille von dir. Ja. Das Team empfindet das anders, ne? Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Da ganz wichtig. Ja. Und dann wahrscheinlich geht es auch in den Einzelgesprächen häufig überhaupt darum, Entscheidungen zu treffen, also Öko-Check durchführen, stimmig, unstimmig für sich kennenlernen, mit dem inneren Kompass arbeiten, dass man anfängt, sich da auch selbst zu vertrauen und dann in Aktion zu kommen, weil man zum Beispiel negative Konsequenzen, Risiken, Nachteile vorab erarbeitet hat, hat dafür schon Lösungen parat, wenn sie eintreten. Ne, zum Beispiel Reaktion, wenn ich folgende Entscheidung verkünde, könnte das und das passieren. Ja. Wie gehe ich damit um? Das werde ich wahrscheinlich auch viel machen. Ne?
Ja, genau. Ja.
Das haben wir in Einzelcoachings auch häufig, ne, Themen, wo Entscheidungen getroffen werden. Ja, also gar nicht selten melden sich bei uns Einzelpersonen, haben eine laufende Affäre und fragen sich, soll ich die weiterführen, beenden? Wie ist das entstanden? Also fragen sich nach ihren Ursachen, weil sie damit gegen ihre eigenen Werte verstoßen. Fragen sich, was der richtige Weg, Affäre beenden. Nochmal das mit Frau oder Mann probieren oder nicht. Und dann, da spielen auch dann die Systemgesetze und vieles eine Rolle und eben auch da das Entscheidung treffen können. Wo im Prinzip genau das Gleiche ist. Man muss ja, wenn sowas vorgefallen ist, kommt man nicht mehr drum herum, dass man irgendwem verletzen wird. Ob man das systemisch betrachtet, wenn man der Affäre sagt, wir beenden das, dann ist die Affäre verletzt, weil die sich auch vielleicht mehr erhofft hat. Dann, wenn man es nicht der Frau sagt, ist der Konflikt sowieso da, ne? Ob man ihn ausspricht oder nicht. Dann noch zusätzlich die innere Angst, was ist, wenn die Affäre das ausspricht, die Frau das rausfindet, der Mann. Ne? Wenn man das dem Mann der Frau sagt, dass man eine Affäre hat, dann ist die Person verletzt, dann ist da ein Ding. Also man hat auf jeden Fall eine Kette von Verletzungen, die man jetzt erzeugen muss. Und viele haben ja dann doch in sich stecken, dass sie im Außen anderen gefallen wollen. Jetzt, das wollen wir alle auf eine gewisse Art und Weise, aber bei manchen ist das ja intensiv geprägt. Weil vielleicht dann schon damals die Eltern immer gesagt haben, der Vorgarten muss gut sein und pass auf, ja, was denken die, wenn du das und das anziehst und was denkt der von uns und was denkt der von uns? Und dann ist das geprägt, dass wichtig ist, was andere von uns denken. Und dann können wir häufig solche Dinge ja gar nicht mehr aussprechen.
Das stimmt. Ja, das ist so eine Angst, die mitschwingt, ne? Einfach auch Unwissen über Entscheidungen, ne?
Ja, was mache ich damit, ne? Ich kann gar keine Entscheidung fällen, weil die Entscheidung führt immer dazu, dass jemand wütend oder ärgerlich mit mir sein wird oder es irgendwem aufgrund dessen, was ich tue, nicht sich mehr wohlfühlt, ne? Wer weiß, was macht das mit mir, ne?
Ja. Aber es ist doch eigentlich schön, dass das, also schön, wenn man das System ja auf alles übertragen kann, oder? Also ich finde das, wenn du das jetzt, ich komme jetzt aus der Ecke im Unternehmen, in der Entscheidung und du aus der Beziehung in der Entscheidung und am Ende ist es aber vielleicht ein gleiches Körpergefühl, was diejenigen haben oder die gleiche Angst, die Leute haben. Das ist echt spannend.
Ja, das ist das Schöne am Hanseatischen Institut. Das ist so universell für jede zwischenmenschliche Beziehung einsetzbar, egal ob ich das im Privaten, im Beruflichen habe. Das wirkt überall, ne? Und das ist ja auch so die Erläuterung der Systemgesetze, das wirkt überall, ob ich davon weiß oder nicht. Das ist eben wie physikalische Gesetzmäßigkeiten. Ich habe das früher immer erklärt, als unser Sohn noch kleiner war. Jetzt kennt er die Schwerkraft, aber da kannte er die Schwerkraft nicht. Aber wurde natürlich trotzdem auf dem Boden gehalten. Nur weil er sie davon nichts weiß und sie nicht kennt und sie nicht versteht, heißt das ja nicht, dass er in der Luft schwebt. Und so ist das mit den Systemgesetzen auch. Nur weil du davon nichts weißt und die Dynamiken daraus nicht kennst, wird das trotzdem für dich so eintreten und du spürst einen Ausschluss, ob du ihn so als Ausschluss benennen kannst oder nicht. Die Gefühle kommen bei dir genauso an. Und das ist egal, ob das im Beruflichen ist und mich mein Chef ausschließt oder ob das im Privaten ist und meine Partnerin mich ausschließt. Die Gefühle sind tatsächlich auch bei den meisten gleich. Also es macht jetzt keinen großen Unterschied, vielleicht in der Intensität manchmal, aber das Basisgefühl, was entsteht, das ist dann gleich. Und das weitere Schöne dann an den Methoden vom Hanseatischen Institut ist, dass man dann, wenn man in dem einen Themenfeld Erfahrung sammelt, man nicht zwingend dann wirklich nur im B2B das einsetzen kann, sondern dass in unserem Bereich dann mit Privatpersonen auch an Erfahrungsgewinn beiträgt. Weil die Methodik einzusetzen, die Grundlagen sind vom Prinzip her die gleichen, weil beides sind ja häufig schwere emotionale Entscheidungen. Also wenn ich jetzt entscheide, ich will meiner Affäre sagen, dass ich sie beende, ist das eine schwere emotionale Entscheidung. Wenn ich jetzt entscheide, ich möchte einen Mitarbeiter, der seit 20 Jahren im Unternehmen ist, der durch meinen Vater eingestellt wurde oder meine Mutter, und wo das jetzt nicht mehr passt, weil der trotz vielleicht Einhaltung von Systemgesetzen mich nicht anerkennen mag, ne, und ich muss dem sagen, ich muss dir kündigen, die Zusammenarbeit geht nicht weiter, sind das beides schwere emotionale Entscheidungen. Bei dem einen ist neben der Affäre eben noch die Familie und die Frau systemisch involviert. Bei dem Mitarbeiter, der seit 20 Jahren da ist und mein Vater hat ihn eingestellt, ist mein Vater systemisch involviert, weil ich damit ja quasi jetzt seine Entscheidung, den einzustellen und 20 Jahre dazulassen, also er ihn anscheinend für gut empfunden hat, jetzt sage, jetzt nicht mehr, jetzt musst du gehen. Also ist da der Vater systemisch involviert. Also auch da, überall spielt das eine Rolle und lässt sich wunderbar kombinieren, ne?
Ja, absolut.
Schön, wir freuen uns, dass du da bist und jetzt dann Einzelpersonen bei uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen, Prägungen zu lösen, um den Weg frei zu machen, ob das limitierende Glaubenssätze sind, limitierende Prägungen, die gebraucht werden, um gesunde, gute Beziehungen zu führen, ob das gewisse Grenzen sind, ne? Erlaubnisfragen, die man innerlich hat, warum man an bestimmten Grenzen nicht weiterkommt. Eigentlich kann man immer sagen, auch dann, wenn ich ein Verhalten verändern möchte und kriege das nicht hin, hat das immer was zu tun mit tiefer liegenden Ebenen, die mir das verhindern, wenn mich innerlich was zurückzieht, so dieses Neujahrsvorsätze-Thema, ne? Dann arbeite ich am Falschen, dann bin ich bei den Symptomen, habe mir aber die Ursachen nicht angesehen und muss zu den Ursachen zurück. Da kannst du wunderbar bei uns dann begleiten.
Ja, ich freue mich sehr drauf. Vielen Dank.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald.
Tschüss, bis bald.